Aber heute Abend wollen wir einfach auch das Gericht einmal hören. Und deshalb ist doch das wichtig, warum ist in der Bibel auch das immer enthalten, das harte Wort. Ich habe im zweiten Gottesdienst am Sonntag gesagt, das Wort meines Neffen zitiert, der mir sehr viel Weises beibringt, dass ich sage, man kann es heil nur fassen, wenn man das Gericht erkennt. Und wenn wir gerade so ein Lied gesungen haben, weise mir, Herr, deinen Weg, lass mich erkennen, dass du nie einen Fehler, jetzt, dass ich in deiner Wahrheit bin. Es gibt ja in unserer Gemeinde ungeheuer viel Aktivitäten. Ich finde das auch immer schön, das ist ein freier Markt. Ich kann Ihnen nur Mut machen, so viel wie möglich mitzunehmen. Am Sonntag war das Treffen der Hauskreisleiter und da habe ich einen gesprochen, der sagte, das war toll. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, mein Leben muss durchscheinend werden. Muss dort in der Besprechung irgendwo sehr eindrücklich herausgekommen sein. Da dachte ich, sowas wünsche ich mir heute auch. Mein Leben muss durchscheinend werden. Gott kann in mir nur wirken, wenn mein Leben auch ganz sauber vor Gott geordnet ist. Und keiner von uns hat es, sondern das ist ein immer neuer Prozess, dass wir uns heiligen vor dem Herrn. Und deshalb ist gut, in der Bibel auch die Worte zu lesen, die man ja oft einfach überschlägt. Weil man schnell zu diesen Trostworten eilt und zu diesen herrlichen Zusagen der Gnade Gottes. Aber es hilft uns, dass Gott sich an seinen Ordnungen nichts abmarken lassen will. Nicht, weil Gott kleinlich wäre, sondern weil es kein Glück gibt, wenn unrechtes Gut in unseren Händen ist. Es gibt keine Liebe, wenn wir falsche Beziehungen haben. Und es gibt auch keine Freude an Gott, wenn man ihn nicht so ehrt, wie er sich vor uns offenbart, wenn man also mit falschen Gottesbildern spielt und all das, wenn Aberglauben oder okkulte Dinge bei uns einen Raum haben. Auch im Neuen Testament ist das. Also unterscheiden Sie bitte nie und sagen, ach, das ist im Alten Testament, das ist die Gerichtsbotschaft, im Neuen ist die Liebe. Im Neuen Testament ist ungeheuer viel ernsthafte Gerichtsbotschaft. Und zwar immer ist es so, dass das ganz genau daneben liegt, auch beim Apostel Paulus, auch bei Jesus, dass der Wehruf, er lädt ein, kommt her zu mir, die ihr mühselig beladen seid, und dann das erschütternde Weh euch, und das gerade den Bibelleuten gesagt, das müssen sie immer wieder treffen. Und Gott richtet an seiner Gemeinde die Fehler ganz besonders, nicht an der Welt. Da ist erstaunliche Geduld Gottes am Werk bei den Gottlosen. Aber bei denen, die ihm dienen wollen, die ihm gehören, nimmt es Gott ganz genau und lässt das ihnen nicht durchgehen. Das kennen wir seit den Kindertagen, wie Gott gerichtet hat, und zwar oft in einer erschütternden Weise, die rote Kora, die gemurrt hat. Wir haben da auch schon gemurrt. Sich aufgelehnt hat. Ganz erschütternd einmal, da versteht man es gar nicht. Ein Mann, der einmal das Heiligtum der Bundeslade, als der Wagen, wenn er vom Weg abkommt, die Lade runterkippt, hält er sie und fällt tot um, weil er sie vergriffen hat an Gott. Oder der Saul, der ein Opfer bringt, aber Gott will dieses Opfer nicht durch seine Hände haben und der Saul fällt unter den Fluch Gottes, weil Gott so genau es nimmt. Und das finden wir genauso im Neuen Testament in einer erschütternden Weise, bis hin zur Offenbarung natürlich, aber auch durch die Evangelien. Und jetzt ist das ja in den Propheten immer ganz stark, die Gerichtsbotschaften, die will ich Ihnen einfach mal zeigen, ein paar Leitbilder für die Gerichtsbotschaft. Es ist nie eine vernichtende Botschaft, sondern immer ein Heimholen. Was würden Sie machen, wenn Sie wissen, Ihre Kinder gehen nachts auf Diebestour? Da würden Sie sagen, ich würde überlegen, wie ich es in Deutlichkeit den Kindern sagen kann und wie ich mit aller Macht dem Bösen wehre. Aber mein Ziel ist doch, sie zurückzugewinnen in ein harmonisches Leben. Es geht bei Gott doch nie um ein Vernichten, sondern um ein Retten. Das ist im Gericht drin. Der Herr Albert hat mir mal nach einer Predigt den guten Satz gesagt, Sie kennen ihn vom Gottesdienst mit seinen Söhnen, da hat man gesagt, das Gericht ist doch kein negatives Wort, wir richten ja auch ein Fest aus. Das Wort Gericht hat das Richten drin. Da wird etwas auf die Ordnung gebracht. Da wird etwas schön gemacht. Gott richtet etwas. Er will unser Leben, das ist ein guter Gedanke, er will unser Leben richten. Und deshalb, wer diesen Teil ausklammert, betrügt sich selber. Also wir haben ja beim Hosea zuerst diese Lebensgeschichte von dem Propheten beobachtet, wo er diese verrückte Ehe da eingehen muss. Und dann haben wir die heilige Liebe Gottes beobachtet. Ich will mich mit dir verloben. Und das ist ja zuerst nach hinten mal gegangen. Und jetzt gucken wir mal Kapitel 4 an. Hört, ihr Israeliten des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. Denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahinwelken, auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel und im Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Doch man soll niemand schelten noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten. Darum sollst du bei Tage fallen und der Prophet soll des Nachts neben dir fallen. Auch deine Mutter will ich dahin geben. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Darum will auch ich deine Kinder vergessen. Je mehr ihrer werden, desto mehr sündigen sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre zu Schanden machen. Sie nähren sich von den Sündopfern meines Volkes und sind begierig nach seiner Schuld. Darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk, denn ich will sein Tun heimsuchen und ihm vergelten, wie er es verdient. Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht mehren, weil sie den Herrn verlassen haben und ihn nicht achten. Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Hören wir mal hier auf. Also was können wir feststellen? Wenn die Missstände im Volk zunehmen, dann macht Gott seine Priester verantwortlich, seine beamteten Leute, die Leiter, könnte man sagen. Schon eine Last auf mich gefallen. Das ist ganz ähnlich im Hesekiel immer wieder. Ich mache dich verantwortlich für die Menschen, die verloren gehen. Ich habe heute einen Brief bekommen von einer Frau aus Württemberg, die gesagt hat, sie sage immer so böse Sachen über die Kirche. Das Wort Gottes sagt so böse Sachen über die Kirche. Gott richtet die Kirche vor allem anderen. Die gläubigen Leute, wie geht es bei euch? Wenn die Welt sündigt, da ist Gott ungeheuer großzügig. Die können es ja gar nicht anders wissen. Aber das Volk Gottes, der hätte es doch wissen. Und wenn gläubige Leute sündigen, das nimmt Gott furchtbar übel, denn wir müssen Leitfiguren sein. Wir haben ja nicht den Priester als Sonderstellung, aber ganz besonders neu wichtig, ich habe mir das heute in die Ohren wieder geschrieben, Gott will unser Leben. Und er sagt, was ist denn da? Ich habe Ursache zu schelten, aber ihr habt versagt, ihr habt es den Leuten nicht mehr gesagt. Seht es auch heute für ganz arg schwer an, wenn wir die Missstände in unserem Volk beklagen, dass wir immer sagen, was kriegen unsere Kinder mit? Wo haben sie noch Gottesfurcht gelernt? Und wo sind sie noch in den Kindergottesdienst gegangen? Was haben sie im Religionsunterricht mitbekommen und allem? Wir leben doch von großen Schätzen. Da liegt die große Not des Versagens heute. Und wir sollten heute auch ganz offen davon reden und sagen, wir haben einen großen Teil Schuld an dem Fehlweg und dem Irrweg unseres Volkes. Und Sie haben eine Mitverantwortung, dass wir es auch immer wieder in Liebe und Güte deutlich sagen, was richtig ist. Es ist mir auch immer wieder schwer, wenn wir es oft jungen Menschen nicht vermitteln können, dass die Lebensordnungen Gottes uns doch nichts vom Leben wegnehmen, sondern die sind doch gut und schön und ist doch das Beste und so. Warum ist es alles so, dass alles so verfangen kann und haben wir das selber nicht mehr so gelebt, dass es für die anderen verlockend wird? Und hier wird im Vers 2 erzählt, was kommt, das Verfluchen, das Lügen, das Morden, das Stehlen, das Ehebrechen haben überwandert. Kriminalität wächst rundum, so war es in Israel. Aber wir wissen doch, woher das kommt. Und das macht uns auch immer wieder sehr barmherzig. Im Moment ist das ja so furchtbar, wenn man darüber nachdenkt, was jetzt alle Menschen bewegt mit diesem süßen 7-jährigen Kind in Bayern, dass es im Sexualverbrechen zum Opfer fiel. was dieses Kind auch noch durchgemacht hat, kann man sich nicht ausdenken. Und von der Seite kann man ja auch nicht mehr drüber reden. Bloß bin ich überzeugt, wenn wir den Täter ansehen, durch welche Schmutzwäsche er bei Filme und Magazinen oder was gelaufen ist, ist ja auch nicht natürlich, dass er in dieser Perversität drin ist. Und das ist mir immer wieder so schwer, das ist doch auch eine gewisse Volksschuld, dass so viel bei uns passieren kann. Ich glaube nicht, dass Menschen so mit allen Fehlhaltungen angeboren werden, sondern dass es eben sehr viel von dem Schlechten dem Menschen erst beigebracht wird. Wenn er keine Liebe zu Hause hat und wenn er keine Familie hat und wenn er Nachbar hat. Ich sehe noch die Frau Werner, wie sie früher da so den Rotschislav, ich weiß nicht, was, ich habe sie noch Verbindung mit ihm, den hat sie da betreut früher und stundenlang, der war so ein Straßenkind, wo halt die Eltern auch zum Verdienen gingen, ich weiß gar nicht, welcher Nationalität die war, die Frau Werner ist ganze Mittage hingesessen, hat, wie? Solche, hat mit dem gelernt und Liebe gezeigt. Verstehen Sie, was soll denn aus so einem Menschen rauskommen, wenn es nicht irgendwo man lernt? Das hat mir immer imponiert, wie viel Zeit sie da investiert haben. Und ich will jetzt gar nichts umrechnen, sondern die Schuld, dass etwas falsch läuft, liegt doch darin, im Vers 1 ist genannt, wo keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes ist. Dann geht's mit den anderen Dingen raus. Und auch bei uns, wenn wir irgendwo was wieder helfen wollen und ein Mensch sucht wieder und sagt, wie kann ich mein Leben in Ordnung bringen? Ich habe immer so schlimme Dinge und so. Das ist ja auch schön, wenn einer sich einem offenbart. Dann wissen Sie immer, dass man ganz schlicht bloß sagen kann, wenn du wieder anfängst, Gott über alles zu lieben und sein Wort zu ehren, kommt eine Erneuerung in dein Leben hinein. Das ist ganz wunderbar aus dieser Mitte. Es ist eben nicht, dass ich alle bloß dahinter therapiere an den praktischen Dingen, sondern übrigens, Sie dürfen die Möglichkeiten der Psychologie nicht überschätzen. Die meisten Leute meinen, die könnten, deshalb wundert man es bei der Rehabilitation und in den Gefängnissen und so weiter. Der Karadzic ist auch ein Psychologe, gell? Ob die so arg viel sanieren können, da gibt's auch alle böse Herzen drin. Aber was der lebendige Gott, der den Menschen geschaffen hat, Gott ist das süßste und aller Gewissen von allen Schätzen, der edelste Ort. Wenn Menschen zu Gott kommen, kommt eine Reinheit in ihr Leben. Und wenn sie durchscheinend offen werden, das ist so schön im Beichtgespräch oder im Beichtbekenntnis der Sünde, wo man sie vor Gott loslegt, kommt eine Erneuerung, kommt ein Heilungsprozess. Und den brauchen wir, wenn wir in unserem Leben die schmutzigen Dinge laufen lassen, wuchern sie. Das ist wie im Garten mit Unkraut. Wenn ich es nicht rausreiße, dann ist bald der ganze Garten erstickt. Und wir müssen die Sachen dort in der Wurzel bekämpfen. Und deshalb müssen wir sehen, auch wir aneinander, dass wir eine Verpflichtung haben als Gemeinde. Wir werden nie vorbildliche Gemeinde sein. Da sind noch viele Mängel da. Aber wir wollen wenigstens Gott Raum geben, dass er mit seinem Frieden in unserer Mitte sein kann. Und diese drei Begriffe sind ganz herrlich. Es ist keine Treue. Was ist die Treue? Der Mensch ist sicher sehr wackelig, dass er heute hierhin und dorthin rennt und so weiter. Die Treue ist ja zuerst ein Wort, das in der Bibel immer von Gott gesagt wird. Er ist der Treue. Sind wir untreu, dann ist er treu. Und wer Gott begegnet, der kriegt zum ersten Mal einen festen Halt. Da heißt in der Bibel immer, er ist ein Fels, ein ganz verlässlicher Fels. Der gibt uns erstmal eine Basis, dass ich stehen kann und wieder weiß, wer bin ich und was habe ich. Dieser Gott, der mich hält, der mir seine Zusagen gibt, das haben wir am Sonntag wieder gehört, wo ich das Vertrauen auf ihn setzen kann und ganz fest geborgen bin auf ihn. Der lebendige Gott, der Treue. Und er macht mich auch treu. Die Treue, die wir in der Ehe leben und sagen, anders können wir es uns gar nicht vorstellen, ist eine Erfahrung an der Treue Gottes gelernt. Sonst versteht ein Mensch doch gar nicht. Warum soll ich meiner Frau treu sein? Aber wir es nämlich passt, laufe ich davon. Weil er mal erst sehen kann, wie das wunderbar ist, weil Gott eben seine Pläne nicht umändert. Und das ist das Schönste, wenn ein Mensch in seinem Leben eine Kontinuität bekommt. Treue. Es bezieht sich auf die Eltern und ihre Kinder. Es bezieht sich auf die Treue zum Arbeitsplatz. Auf den treuen Umgang auch mit den anvertrauten Gütern und alles, was ist. Weil Gott auch eben nicht so, das liegt vielleicht heute in jungen Menschen drin, dass man da sagt, mach das nach Lust und dann schmeiß ich wieder alles um und so. Ich brauche in meinem Leben eine Linie und die kann ich nur von der Treue Gottes her lernen. Dann ist keine Liebe da. Die Liebe, wo lerne ich denn die Liebe? Die reine Liebe lerne ich erst, wenn ich begreife, wie Gott mich geliebt hat. Er hat mich geliebt, obwohl an mir nichts Liebenswertes ist. Obwohl ich ein notvoller Kerl bin. Und er hat mich lieb. Und das gibt diese überwältigende Liebe, dass ich sage, dann lass mal so einen Rutzislav doch wieder spüren. So einen Bube, der da rumrennt. Ich habe so viel Liebe bekommen. Ich habe einen Überfluss an Liebe. Und wenn die Liebe im Volk fehlt, wenn auch bei uns die fehlt, da sind auch die anderen Menschen so schnell sensibel dafür und merken das und sagen, das ist halt Routine oder das ist alles so kalt oder so. Ob das da ist, diese überwältigte Liebe dessen, was wir von Gottes Liebe empfangen haben und die wir anderen Menschen weitergeben wollen. Und dann ist keine Erkenntnis Gottes da. Als Student habe ich mir diesen drei Worte auswendig gelernt. Was sagt der Hosea? Um die geht es ihm. Um die Liebe Gottes, um die Treue und um die Erkenntnis. Und die anderen Sachen, die sind ja alle nur praktisch Folgen daraus. Die Missstände. Jetzt können wir es mal im hochtheoretischen Satz sagen. Die Ethik kommt aus dem Glauben. Das richtige Verhalten kommt aus einer neuen Gottesbeziehung. Und dann wird das Leben neu. Und zwar, wenn ich Gott erkenne, den lieben, guten Gott, dann brauche ich nicht mehr krumme Wege gehen, weil ich weiß, es liegt doch gar kein Segner. Wer Erkenntnis Gottes hat, muss sagen, wie es in der Bibel immer heißt, Sünde ist die Torheit. Ein ganz hirnverbrannter Blödsinn. Wie kann ich denn etwas tun, wo ich doch weiß, Gott weiß alles, sieht alles. Wie kann ich denn mich an Gott versündigen? Wie kann ich denn etwas machen und meine, da käme ich weiter auf eine krumme Tour oder indem ich für mein Recht streite, wo ich doch Gott alles sagen kann, was meine Sorgen sind. Wer Erkenntnis Gottes hat, braucht doch gar nicht mehr sündigen. Und Sie kennen doch immer meinen Spruch, dass ich sage, die Sünde hat Sie auch noch nie ein Stückchen weitergebracht. Weder habe sie Erfüllung gefunden, noch habe sie Glück gefunden, noch habe sie Reichtum gefunden. Im Gegenteil, es ist bis im Alter eine Last, wenn man immer wieder an alte Irrwege erinnert wird, wo man mal gemeint hat, mit einer krummen Tour oder mit einer Notlüge oder was durchzukommen. Es hat doch noch nie in ihrem Leben was gegeben, sonst war immer wunderbar, wenn sie einen offenen Weg gehen. Ich sage das mit Zittern. Ich habe oft mit Menschen, die große Verantwortung tragen, und die einen dann hineinziehen und sagen, bei mir geht es um viel, viel Geld. Und ich kann mir es eigentlich nicht leisten, das jetzt zu lassen. Und ich sage, und sie müssen den Weg gehen um Jesu Willen. Und ich denke, das kann nur eine Pleite geben. Denke ich selber in meinem kleinen Glauben. Und höre dann später, Gott hat gesegnet und hat einen Ausweg geschenkt. Wir hatten verschiedene Geschichten und nicht über alle kann man reden. Aber es war schön, wie der größte Steuerberater im Umkreis von Stuttgart das mal erzählt hat, nach einem zweijährigen Kampf um einen Konkurs, wo er der alleinige haftende Geschäftsführer war. Und es war einer dabei, der Millionen nicht mehr haben wollte und die Sache nur bereinigen wollte, ohne dass er ein Christ war. Ich verstehe es bis heute noch nicht, aber es haben viele gebetet. Und wenn ich weiß, was Gott ist, auch in den Wirtschaftsbeziehungen oder auch in den Lebensbeziehungen, dann ist man ganz anders. Sie müssen immer wieder helfen sagen, guck auf Gott und richte einen Blick auf ihn und sag nicht immer vom Augenblick her entscheiden. Das Schlimmste, was man tun kann, ist diese, ich nenne es mit dem Theologenwort, Situationsethik. Das kennen Sie schon, da man sagt, ja, aber wenn ich im Krankenbett sitze und der Patient erträgt es gar nicht, dass man ihm offen seine Krankheit sagt, dann darf ich doch lügen. Da wird immer Situation gemacht, in der man sagt, ha, da ist doch Sünde, keine Sünde mehr. Oh, vielleicht habe ich eine andere Weisheit, was ich zu dem Patienten sage. Ich möchte da nicht drüber reden oder ich bin kein Mediziner. Sie braucht ja nicht alles beantworten. Aber lügen dürfen Sie nicht. Da wird auch Vertrauen zerstört. Es gibt keine Situation. Wir haben als Theologe drum gestritten, ob es nicht einen Ehebruch aus Liebe gibt. Oh, wenn die Frau unerfüllt ist und so, warum soll man das nicht und da niemand schädige und so weiter. Und verstehen Sie, können Sie alles theoretisch machen. Bloß, es sind alles theoretische Situationen, die absurd sind. Und das dürfen wir Theologen ruhig spindisieren lassen. Das gibt's nach dem Wort Gottes nicht. Wer den lebendigen Gott kennt, Erkenntnis Gottes hat, kann nicht mehr sündigen. Der weiß, dass es ins Herz Gottes geht. Und wir müssen immer wieder den Punkt klar sehen. Und das ist eigentlich, wenn Sie wissen wollen, wie kann ich einem anderen helfen? Sie können es nur einem Christen deutlich machen und sagen, du, ist doch das klar, dass Gott auch die Situation jetzt hat. Und er hat sie zugelassen und jetzt wollen wir auf ihn blicken und nicht auf die Situation. Denn die bringt immer, ja morgen kommt der Gerichtsvollzieher und dann muss ich schnell handeln und da könnte ich noch was. Nein, nicht auf die Situation blicken, auf den Herrn blicken. Und wer Erkenntnis Gottes hat, überwindet die Sünde. Und jetzt wird Ihnen schon deutlich, dass das Gericht der Propheten was ganz herrlich Befreiendes ist. Das Gericht der Propheten ist einfach, dass die Dinge mal genannt werden, auch die Dinge die aus dem Leben, die so Not machen. Und es hat doch gar keinen Wert, es muss eine Änderung passieren, die werden angesprochen. Es gibt ja heute sehr viele Theologen, die sich auf die Propheten berufen und sagen, wir müssen also auch politisch reden, in diese politischen Fragen hineinreden und so weiter. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht mit der Autorität Gottes in Alltagsfragen hineinreden. Aber es gibt Lebensfragen und da muss das passieren, wenn wir reden, dass wir sagen, in dieser ganzen Not schaut auf Gott. Und dann haben wir es richtig gepackt. Das Versagen der Priester, das haben wir jetzt angesprochen. Kapitel 5. Also davor im Kapitel 4, da ist noch von dem Götzendienst geredet, ab Vers 11. Wir wollen ja nicht alles auslegen. Kapitel 5 geht es um die politischen Führer Israels, um die Verantwortlichen im Königshaus, die das Volk eigentlich leiten müssen. Sie wissen noch, wie bei Samuel Gott eigentlich keinen König wollte, weil er sagt, das ist gar nicht nötig. Autoritäten haben da immer eine große Gefahr. Aber es ist dann so gekommen, dass die Könige nur sich selber gesucht haben und immer wieder mit dem Bild der Hurerei ist das auf der einen Seite leider so, dass zuerst bei Menschen das erschütternd ist, wenn er nicht mehr in der Zucht Gottes ist, dass seine Gottesgaben nimmer unter Kontrolle zu halten sind. Das ist wie bei einem Dampfkessel, wo man plötzlich nimmer zuschrauben kann oder nimmer den Kessel, der explodiert. Und das ist dort, wo ich meine Gaben nicht mehr bei Gott ordnen kann. Leider ist immer wieder das die Geschlechtlichkeit gewesen, wo das war und in Israel ganz furchtbar durch die Baals-Religion, die dort so verbreitet war, die viel Tempelprostitution gemacht hat. Aber es war immer ein Zeichen, dass ich Gott nicht über alles liebe. Jetzt erzähle ich Ihnen nochmal eine Geschichte, da kann man es besser packen und ich versuche es auf die Weise lebendiger zu machen. Sie wissen, wie ich immer wieder suche nach Begebenheiten aus der Vergangenheit und da war mir der Philipp Spitta so groß. Der Philipp Spitta, immer so Lebensbilder, hat ja sehr schöne Lieder uns geschenkt. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Kommt her des Königs Aufgebot und bei der Jesu will ich bleiben und so weiter. Und war Hugenottenfamilie, die Mutter war eine Jüdin. Haben wir hier noch nicht gesprochen, gell, glaub. Und er hat Skrofeln bekommen, das ist eine Form von TB. In seiner Jugend, 4 Jahre war er nicht mehr in der Schule. Und haben die Eltern gesagt, hat es keinen Wert, studiere, das kommt nicht in Frage. Jetzt wirst du halt Uhrmacher. Und hat er furchtbar gelitten an diesem Uhrmacherberuf und hat ihn aber treu zu Ende gebracht, hat sogar über seine Lehrzeit noch gedient und dann ist sein Bruder ertrunken. Und für den war eigentlich Geld auf die Seite gelegt zum Studium. Da hat die Mutter, die das wusste, also eigentlich ungern in seinen Beruf gesagt, jetzt studier doch noch. Er hat zuerst noch die Schule fertig machen müssen. Lieber Gerhard Ellermann, ich glaube, noch nie ist ein Schüler lieber in die Schule gegangen als Philipp Spitta, als er endlich nach dieser Zeit dort durfte und hat dann sein Studium gemacht. Und im Studium kam das alte Problem mit dem Glauben, der Theologie, diese Zweifel und all die Fragen. Und er hat aus dem Studium dann sein Examen gemacht. Die konnten auch keine Anstellung früher finden, war dann Lehrer, Hauslehrer. Und er hat einen Freund gehabt. Mit dem war er ein Herz und eine Seele. Von dem hat er 20 Taler geliehen und hat eine Harfe gekauft. Und die sind dann immer abends unter dem Lindenbaum gesessen und haben spülstige Volkslieder gesungen. War Heinrich Heine, der lästernde, spöttische Philosoph. Auch ein Jude, der zum Christentum übergetreten war. Und der Heinrich Heine war ein wüstes Lästermaul, so wie man ihn aus der Literatur kennt. Und eines Tages hat der Philipp Spitta zu ihm gesagt, du darfst nimmer uns besuchen. Er hat ja die 2 Kinder von dem Oberamtmann gehabt. Das war damals eine Art so Landrat. Wenn du deine Lästersprüche in Gegenwart dieser Kinder sagst, hat's keinen Wert mehr zu kommen. Und dann war der Heinrich Heine eigentlich tief gekränkt und die Freundschaft war zu Ende. Das war Philipp Spittas Weg in die Heilsgewissheit. Bei der Jesu will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Aber da war noch interessant, in dieser Zeit hat er sein 2. Examen machen müssen. Und die damalige Kirchenleitung hat also Angst gehabt, dass er ein Pietist und hat ihn dann recht verhört, ob er nicht zu viel für Jesus will und zu viel dort, ob er nicht zu viel vom Sohn Gottes redet und zu wenig von der Menschlichkeit Jesu und so weiter. Und da hat Philipp Spitta seinem Bruder geschrieben und gesagt, das ist eigentlich komisch. Und jetzt komme ich erst zu dem, was ich sagen will. Aber es war trotzdem mal nett, so ein kleiner Ausflug. Jesus hat auch ein Examen gemacht. einmal bei einem Jünger und den hat er gefragt, nur eine Frage. Er hat immer so viel gefragt mit dem Konsistorium, aber Jesus hat nur eine Frage gefragt. Und dann hat er diesem Mann die Herde übertragen, also das Pfarramt. Das war der Petrus, als er fragte, hast du mich lieb? Die einzige Voraussetzung, stimmt die Liebe zu mir? Und das muss man immer wieder bei sich fragen, stimmt deine Liebe zu Jesus? Und dann wird aus dieser Mitte raus, wirst du es anderen nicht mehr tun können. Und es war mir wichtig, mal an so einer Figur wieder dran erinnert zu werden, ich möchte wieder in der Liebe Jesu leben, bei ihm bleiben. Und jetzt Kapitel 6, ein Kernkapitel des Hosea mit seiner Gerichtsbotschaft. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Was heißt das? Das heißt, Gott kann in unserem Leben grausam, hart uns Dinge aus der Hand schlagen. Und wenn wir in Situationen kommen, wo wir fragen, warum geschieht mir dieses Schwere, ist immer wieder gut, zuerst zu sagen, Herr, ich komme zu dir und möchte zuerst Reinigung und Vergebung haben. Denn Gott kann uns oft erst durch schwierige Ereignisse stoppen, auf einem bösen Weg. Und es lohnt sich immer wieder zu fragen, soll ich da zurück? Er hat uns geschlagen, er wird uns wieder heilen. Gott will nicht zerschlagen, aber Zeiten, in denen wir leiden, sind auch Zeiten der Reinigung. Und ich bin immer wieder unter dem Eindruck, dass alle Menschen deshalb in diesen schweren Lebensführungen sehr offen sind. Wir sollten sie nicht bloß trösten und nicht bloß sagen, ach, aber sie ist schwer, sondern es drückt uns in solchen Augenblicken auch viel, was wir versäumt haben. Mich wundert es ja immer wieder, dass bei mir selber, wenn ich etwa zu Beerdigungen gehe, drückt mich jedes Mal, dass man doch eben in dem Augenblick viel sieht, was man versäumt hat. Auch selber, auch wenn man Leute nur am Rand gekannt hat, warum bist du nicht mehr hingegangen, warum hast du nicht mehr dich gekümmert um diesen Menschen. Man sieht die Versäumnisse und das ist gut so, weil die auch vor Gott geklärt werden müssen. Der Herr will nicht zerreißen, er will heilen, er will nicht schlagen, er will verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben, danach Tracht den Herrn zu erkennen. Also, die Gerichtsbotschaft ist gar nicht schwer. Eine ganz selbstverständliche Botschaft der Umkehr, der Heimkehr zu Gott. Vers 4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Jetzt müssen Sie wieder das heiße Land sehen, wo es diese Sommerwolken gibt, die nachher verdampfen. Das ist wie der Morgennebel. Im Sommer, Dunst. Eure Liebe ist nur wie ein Morgennebel. Wie der Tau, schon um 9 Uhr ist die Wiese trocken. Und dann ist die Sonne in diesem heißen Land da und hat das ganze Wasser weggebrannt. Eure Liebe, die geht nicht tief, die ist nur kurz da. Ich habe ja gesagt, der Hosea hat so wunderbare Bilder. Und dann Vers 6, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Den Vers muss man sich einprägen, weil er ganz ähnlich auch im Amos steht. Er steht auch beim Jesaja. Tut mir weg das Geblärr eurer Lieder. Ja, warum soll man nicht mehr singen? Nein, wenn etwas zwischen Gott nicht in Ordnung ist, dann kann man nicht mit Liedern das zudecken. Auch nicht mit Gaben, die man Gott bringt. Sondern dann kommt zuerst die Bereinigung des Lebens. Da ist Gott unerbittlich. Und es steht im Alten Testament schon drin, dass Gott sagt, ich will doch deine Brandopfer. Ich mag eure Opfer nicht riechen, heißt es mal. Ich mag es nicht riechen, tut mir's weg. Warum zertretet ihr meinen Vorhof? Gott sagt, schade, was ihr auf dem Boden rumtappt, in der Kirche. Wenn er euer Leben nicht ändert. Und das ist so wichtig, dass die Propheten da den Finger drauflegen. So neutestamentlich. Eine Bekehrung an Haupt und Gliedern, die durchgeht ins Leben hinein und die sichtbar wird. Wenn wir noch einen kurzen Blick hineintun, Kapitel 7 geht es um die Könige. Wieder das harte Wort. Und Kapitel 7, Vers 8, im zweiten Hälfte, Ephraim ist wie ein Pfannkuchen, den niemand umwendet. Der ist auf der einen Seite angebrannt, die werden nie gar auf dem Herd. Das sind tolle Hosea-Bilder. Ihr seid nie richtig durchgebraten. Auf der einen Seite verbrannt und der andere ist nur roh. Euer Leben ist nie ganz geworden. Das ist nie richtig echt geworden. Und das tut einem wieder gut. Man soll es beim Bibellesen nicht überspringen. Der falsche Gottesdienst von Israel, da geht es um diesen Götzendienst mit dem Kalb, wie ernst Gott das richtet. Kapitel 9. Vers 1 bis 4, ein erschütterndes Wort von der Gefangenschaft Israels. Ihr werdet weggeführt werden in ein fremdes Land. Ich habe ja gesagt, da war das Nordreich Samaria noch intakt. Als er Hosea gewirkt hat, kündigt er schon an. Sie sollen, Vers 3, sie sollen nicht bleiben im Land des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Dort werden sie dem Herrn keine Trankopfer vom Wein bringen und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht wohlgefällig sein. Ihr Brot soll sein wie das Brot der Trauernden. An dem Unrein werden alle, die davon essen. Kapitel 9, Vers 10 kommt dann eine Geschichte noch einmal, dass die ganze Liebesgeschichte Gottes nicht begriffen wird, wie er an uns gehandelt hat. Und immer Gott wieder seine Liebe sichtbar machen will. Und dann kommen wir in Kapitel 11, wo wir schon waren. Die heilige Liebe. Ich habe dich doch einst gerufen. Ich will doch dich wieder wie den Jakob einst zum Israel machen. Ich will doch bei dir in deinem Leben eine Erneuerung schaffen. So bekehre dich nun zu deinem Gott, Kapitel 12, Vers 7, und halte fest an der Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Und dann kommt die große Segensworte. Wir wollen hier an dieser Stelle einfach abbrechen und immer wieder merken, es darf nicht so sein, dass wir unter dem Gedanken der Liebe Gottes ungute Dinge in unserem Leben zulassen. Das wäre furchtbar, wenn da irgendwas in unserem Leben ist, das dann langsam vor sich hin verfault und was uns von innen her vergiftet, ein Eiterherd, ein ungutes Stück. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns prüfen vor dem Herrn, uns reinigen und heiligen, und die Propheten helfen uns zum ganzen Segen Gottes, um die ganze Liebe wieder zu ergreifen und auch unsere Erwählung festzumachen. Es ist was Schönes, wenn wir dann wirklich gerichtet sind und gerichtet werden, ausgerichtet, festlich gerichtet werden. Im Neuen Testament war es auch beim Paulus immer wieder, dass wir ohne Fehl, makellos vor Gott stehen. Nicht, dass man das kann, aber dass wir die Vergebung Jesu drüber breiten. Und das hat eine ganz wunderbar heilende Kraft. Und wir dürfen nicht dauernd uns damit hinausreden, als ob eben das so sei. Wir wollen uns vor dem Herrn neu geben, dass er unser Leben erfülle, durchdringe, in Besitz nehme und gebrauche. Und das ist schön. Der Herr will uns ganz. Und er will uns schön machen und umwandeln und erneuern. Denn.